Manche mögen geglaubt haben, sie sei unsterblich. So überraschend kam der Tod der britischen Königin für ihre Anhänger. Mit Elisabeth II. Geht nicht nur eine beliebte Monarchin, sondern auch eine Ikone. Die Welt trauert um die Queen. Und damit willkommen hier zum Interview des Tages am Mikrofon Nadja Neubauer. Solange wie sie war keine Königin vor ihr im Amt. Am 6. Februar 1952 hat Elisabeth II. Den britischen Thron bestiegen. Zum Andenken an die Queen sind wir verbunden mit Pater Gregor Lenzen von den Passionisten. Die Passionisten haben durch den Ordensmann Ignatius Spencer, dessen Seligsprechungsprozess aktuell läuft, eine Verbindung bis ins Königshaus. Lady Diana war eine Nachfahrin des Ordensmannes und damit ist auch der jetzige Prinz William von Wales ein direkter Nachfahre von Ignatius Spencer. Hier kurz die Verbindungen zwischen der Ordensgemeinschaft der Passionisten und der königlichen Familie erklärt. Ich grüße jetzt Pater Gregor Lenzen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Neubauer.
Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt an dieser Stelle nochmal richtig zusammengefasst.
Ja, ist ganz korrekt.
Genau, Pater Gregor, welche persönlichen Verbindungen haben Sie denn nun zur Queen? Also waren Sie persönlich ein Fan von Elisabeth II.?
Ja, über die Jahre habe ich schon die Geschehnisse im Königshaus etwas mitverfolgt. Einfach aus der schon von Ihnen geschilderten Verbindung unserer Gemeinschaft mit England grundsätzlich. Das Gebet für England ist uns ja durch unseren Ordensgründer Paul vom Kreuz aufgegeben, dass wir für die Einheit beten. Pater Ignatius Spencer hat diesen Begriff gebraucht, Einheit in der Wahrheit. Und das ist uns eben auch dann ein Anliegen, dass wir hier für die Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche beten, dass diese Trennung, die damals durch Heinrich den VIII. Entstanden ist, dass diese Trennung überwunden wird. Aber die persönliche Beziehung jetzt zur Gestalt der verstorbenen britischen Monarchin, wenn Sie mich danach fragen, dann muss ich sagen, dass Elisabeth II. Für mich immer ein großes Vorbild der Disziplin war und der Pflichterfüllung. Also viele Zeitungen in England haben jetzt bei ihrem Tod als Titelseite oder Titelüberschrift gehabt, A Life of Service. Das heißt also ein Leben des Dienstes. Und das kann man nun wirklich sagen. Schon als junges Mädchen, als sie volljährig geworden ist, damals mit 21, hat sie ja dieses Versprechen abgelegt, öffentlich im Fernsehen damals und im Rundfunk, ihrem Volk und der britischen Nation und dem Empire zu dienen, solang ihr Leben währt, ob es kurz ist oder lang. Nun war es ja wirklich ein langes Leben, aber sie hat dieses Versprechen, ja, man könnte fast sagen, bis zum letzten Atemzug eingelöst, weil noch kurze Zeit vor ihrem Verscheiden hat sie ja die neue Premierministerin empfangen und sie beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Also dieses Leben des Dienstes, der Pflichterfüllung, der Hingabe an die eigene Sendung, das hat mich immer besonders beeindruckt und fasziniert, muss ich sagen. Und die Beständigkeit, die Kontinuität, mit der sie das gelebt hat.
Ja, jetzt hatten Sie hier schon angesprochen, die Abspaltung der anglikanischen von der katholischen Kirche mit Heinrich dem VIII. Im Jahr 1521. Und seit da ist es auch so, dass jeder König, jede Königin, die auf dem britischen Thron sitzt, Verteidiger des Glaubens wird. Also Defender of the Faith heißt das dann im Englischen. Welchen Glauben genau sollte das Oberhaupt der britischen Königsfamilie jetzt verteidigen, den anglikanischen?
In erster Linie wohl schon, denn aufgrund dieser Abspaltung von Rom ist also der König oder die Königin sogar das Oberhaupt der Kirche. Also hier haben wir also ein weltliches Oberhaupt der Kirche, kann man sagen. Die anglikanische Kirche ist Staatskirche. Und Elisabeth II. Verteidigt natürlich zunächst einmal den christlichen Glauben, natürlich schon, aber wie er in der anglikanischen Kirche gelebt wird. Aber sie war wirklich eine Frau. Man muss nur ihre Weihnachtsansprachen einmal verfolgt haben, die übrigens auch im Internet auf YouTube abrufbar sind aus den vergangenen Jahren. Diese Weihnachtsansprachen der Queen, wo die religiöse Ebene, die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus immer wieder thematisiert wird. Also man muss das sagen, sie war wirklich eine gläubige Frau. Das kann man so sagen. Eine gläubige Frau, die im Glauben verwurzelt war und auch eben ihren Dienst als Souverän vor diesem Glaubenshintergrund verstanden hat. Also im Grunde in der Verantwortung vor Gott. Und sie ist ja auch eine gesalbte Königin. Ja? Bei der englischen Königskrönungszeremonie wird ja auch der Monarch gesalbt. Also das ist eine religiöse Zeremonie, wo es um die Sendung und durch die Stärkung von Gott hergeht. Also sie hat sicher von ihrem Verständnis her den christlichen Glauben verteidigt, ja.
Jetzt weiß man aber auch, dass Queen Elizabeth zum Vatikan auch sehr gute Kontakte hatte. Also im Vatikan selbst galt sie auch als eine der letzten christlichen Monarchen. Sie war die einzige englische Königin der Geschichte, die zur Audienz nach Rom reiste und Päpste in ihrem Land empfing. Was die Zahl der Päpste angeht, die die Queen im Laufe ihrer Amtszeit getroffen hat, da gehen die Zahlen aber ein wenig auseinander, was ich gelesen habe. Also 5, 6, 7. Wissen Sie es, Pater Gregor, wie viele waren es denn nun?
Also als junge Königin, das habe ich noch im Foto gesehen, war sie in jedem Fall bei Johannes dem 23. Dann bei Paul vom 6., bei Paul dem 6., da kann ich mich jetzt an kein Foto erinnern, aber könnte mir das auch vorstellen. Dann in jedem Fall bei Johannes Paul dem 2., der ist ja auch nach England gekommen. Aber sie war auch im Vatikan und dann natürlich die Begegnung mit Benedikt dem 16. anlässlich der Seligsprechung des großen Konvertiten John Henry Newman. Da kam es ja auch zur Begegnung zwischen den beiden. Also sie war der katholischen Kirche, denke ich, durchaus positiv gegenüber gestellt. Und sie hatte auch, vielleicht kann man das noch einflechten, ein gutes Verhältnis zu diesem katholischen Kardinal Basil Hume, der ursprünglich Benediktiner war. Also da weiß man, dass sie auch diesen Kardinal sehr geschätzt hat.
Ja, wie ist sie denn generell gegenüber der katholischen Kirche aufgetreten?
Nun, sie musste natürlich als Oberhaupt der anglikanischen Kirche hier klar wie soll man sagen, die entsprechenden Verhaltensregeln zeigen. Also es war klar, dass sie jetzt nicht unbedingt katholisch werden konnte oder wollte. Aber ich denke, sie, wie gesagt, sie hatte da, war sehr positiv eingestellt und hat sich einfach hier auch geeint gefühlt im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und das ist ja doch das Fundament überhaupt, wenn es um Ökumene geht, um das Zusammenwachsen der Kirchen. Also von daher, äußerlich gesehen hat sie das Establishment, also die Trennung nicht verändert. Ja, sie hat sich an die Tradition gehalten, aber im Inneren, denke ich, war sie einfach in dieser christlichen Verbundenheit doch sehr aufgeschlossen, auch der katholischen Kirche gegenüber.
Ja, und jetzt, wenn man vielleicht Prognosen wagen darf, wie könnte das mit ihrem Sohn Charles aussehen, der ja jetzt König von
Ja.
England ist? Ich habe schon gelesen, dass er vielleicht sogar eher dem Islam auch zugewandt ist, also vielleicht die Tendenzen ein bisschen anders liegen.
Ja, also Charles III., jetzt der neue britische König, war bei der Heiligsprechung von John Henry Newman in Rom gewesen. Ich meine, und das ist ja nun auch ein Zeichen, John Henry Newman, dieser große Konvertit des 19. Jahrhunderts aus England, der dann später Kardinal geworden ist, der Führer der Oxford-Bewegung, das ist ja eine Gestalt in England, auf dem sich auch die Anglikaner beziehen. Also der damals noch britische Thronfolger hat durch seine Anwesenheit bei der Heiligsprechung von John Henry Newman durchaus gezeigt, welche Bedeutung man diesem katholischen, dann katholisch gewordenen Theologen und Kardinal beimisst und wie man ihn auch als einen originären Ausdruck von ja, von einer britischen Lebenshaltung gesehen hat. Ja. John Henry Newman ist nicht nur der große Kirchenmann gewesen, sondern einfach auch ein hervorragendes Beispiel dessen, was man in England unter einem Gentleman verstanden hat. Und dieses Englischsein, dieser Ausdruck englischer Tradition verbunden mit dem Katholischsein, das hat Charles gewürdigt durch seine Teilnahme an der Heiligsprechung damals in Rom.
Ja, also ich sehe schon, Pater Gregor, mit Ihnen habe ich hier einen wahren Experten der englischen Königsfamilie. Aber an dieser Stelle würde ich Ihnen einfach Danke sagen für diese Informationen oder nochmal, ja, um auch nochmal so das Andenken an die Königin hier ein bisschen aufleben zu lassen. Sie wird ja jetzt beerdigt und beigesetzt und ich denke, ja, die Welt wird noch eine Weile in Trauer sein, auch um Ihre Königin Elisabeth II. Ich danke Ihnen, Pater Gregor, dass Sie sich Zeit genommen haben hier für dieses Interview.
Sehr gern, habe ich sehr gern getan. Einfach auch, um die Queen, die Königin Elisabeth II. Zu würdigen, die wie viele ihrer Untertanen immer wieder gesagt haben, eine Great Lady gewesen ist und die uns noch lange als Vorbild dienen wird, denke ich.
Eine Great Lady war Königin Elisabeth II. Von England, sagt Pater Gregor Lenzen von den Passionisten. Er war unser Gast im Interview des Tages hier bei Radio Horeb. Heute ist Staatstrauertag in Großbritannien. Die Queen wird in Windsor an der Seite ihres Vaters beigesetzt. Mehr Informationen zu unseren Sendungen gibt es auf unserer Internetseite horeb.org und in der Radio Horeb Mediathek. Am Mikrofon Nadja Neubauer.